Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate.
Mmh, Yeti Ketchup.
Yeti Ketchup. Aus Tradition günstig.
Mmh. Yetis würden Ketchup kaufen.
Uhr.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Hallo, Freunde!
Hier ist Berlin.
Wenn ich mit dem Handy telefonieren möchte, dann gehe ich zum Friedhof und da klappt das immer, ne? Also da hat man gut Empfang. Aber ich kann ja nicht immer zum Friedhof rennen, ne? Nee.
Kein Podcast unter dieser Nummer.
Mein Name ist Franz Keinsbauer. Ich bin Erfinder und Konstrukteur des ersten fahrbaren österreichischen Heimtierkrematoriums.
Wir tun es nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen.
Bloß keine Panik machen. Mann. Oh mein ja.
Vorwärts, immer. Rückwärts, nimmer.
Hello everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer. Wunderbar.
Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast.
Unserer gepflegten Show.
Um 18.35 Uhr. Heute Folge 84.
Miteinander.
Ich bin Mario der Eismann und für die Technik zuständig ist unser Studiomeister Peter Topperzer aus Wien.
Servus Mario, servus liebe Hörris da draußen an den Hörgeräten.
Peter, hast du einen Ständer für mich?
Ja klar, Moment, ich muss ja das Mikrofon noch dran festmachen.
Danke Peter.
Fest genug?
Danke, so ist okay, ja, danke, sehr gut, okay. So, bevor wir loslegen, brauchen wir natürlich auch noch was zu trinken, so wie wir das jedes Mal zelebrieren. Hier ist das Getränk der Woche. Und das ist heute ein Tee. Ich habe lange keinen Tee getrunken, immer nur diese harten, alkoholischen Sachen. Heute endlich mal wieder ein Tee und es ist ein toller Tee, weil er hat im Titel eine Insel, die ich sehr mag. Es ist Mallorquinische Früchte, heißt das Ding. Oder sagt man Mallorquinische? Mallorquinische, Peter, wie sagt man?
Ja, das sind Mallorquinische Früchte. Du musst Mallorca sagen, Mallorca.
Ja, danke. Mallorquinische Früchte. Und was sind das für Früchte? Es sind Sommer, Sonne, Meer. Nee, das sind keine Früchte. Ananas. Ananas ist drin. Ananas ist drin. Weinbeeren, Apfel, Hagebutte, Hibiskusblüten, Aprikose, Mango und natürlich auch verschiedene Zuckersorten. Rohrzucker und was noch hier so. Also Reismehl ist auch mit drin. Ja, also mallorquinische, jetzt habe ich wieder falsch gesagt, tut mir leid. Also mallorquinische Früchte heißt es. Mallorca heißt es ja. Wir fahren ja immer nach Mallorca. Mit dem Fahrrad fahren wir immer nach Mallorca und das ist mein Tee, das Getränk der Woche. Jetzt muss ich das natürlich auch mal trinken. Das ist. Ich stelle gerade fest, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vorher Zähne geputzt, wie ich das ja immer mache vor dem Tova Podcast, vor unserer Aufzeichnung. Und jetzt schmeckt das natürlich der Tee, der eigentlich nach mallorquinischen Früchten schmecken sollte, schmeckt jetzt nach Zahncreme. Ja, da kann ich jetzt aber auch nichts mehr dran ändern, aber grundsätzlich ist der Tee ganz angenehm. Vielleicht hätte ich ein bisschen stärker dosieren müssen, ein bisschen mehr von diesem Tee reinmachen. Das waren so lose, also es ist keine Teebeutel, sondern so lose, nicht lose wie bei Lotto, sondern lose Früchte waren da drin und trockene mallorquinische Früchte. Peter, was hast du eigentlich zu trinken?
Ja, das kann ich dir nicht verraten, da kriege ich wahrscheinlich Ärger mit der Behörde.
Okay. Ärger mit der Behörde. Ja, wir müssen noch einen Nachtrag machen zu Zilli. Zilli, wir erinnern uns alle, liebe Höris, ihr natürlich auch. Ich war ja im Harz Eis verkaufen beim Bikeschmiede-Festival in der Harzer Bikeschmiede, wo also aus alten, schweren Maschinen neue, aber auch alt aussehende Motorräder zusammengebaut werden. Und das Highlight dort ist das Panzerbike, so nennt sich das, das Panzerbike in Zilli. Und ich sagte letztes Mal, das wiegt 4 Tonnen, es wiegt aber nicht 4 Tonnen, das wiegt 5,5 Tonnen und hat einen Hubraum von 38.000 Kubikzentimetern sowie 1000 PS. Das ist das Panzerbike in der Bikeschmiede Zilli, steht auch im Guinness-Buch und ist überhaupt das schwerste Motorrad der Welt. Und auf dem Weg nach Zilli bin ich durch einige Ortschaften gekommen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich war hin und weg. Ich mag ja schöne Worte. Ich bin ein Fan schöner Worte und auch Wörter. Ja, es gibt ja Worte und auch Wörter. Und ich mag beides, wenn es denn schön ist. Und einige dieser Ortsnamen sind mir wirklich im Kopf hängen geblieben. Und zwar gibt es dort einen Ort, wo ein Schachmuseum sich befindet. Ein Schachmuseum. Und dieser Ort, wo das Schachmuseum sich befindet, wie heißt dieser Ort? Peter, weißt du, wie der Ort heißt, wo das Schachmuseum sich befindet im Harz?
Das ist, das weiß ich nicht. Wie heißt der Ort?
Das ist natürlich Schachdorf. Ja, das Schachmuseum in Schachdorf. Und wenn man da in der Gegend herumfährt, kommt man vielleicht auch mal nach Hessen. Es gibt einen Ort, der heißt Hessen. Nicht zu verwechseln mit dem Ort Hessen in der Nähe von Frankfurt am Main. Nein, also nicht zu verwechseln mit dem Bundesland Hessen. Es gibt tatsächlich eine Ortschaft in Thüringen, nicht in Thüringen, in Sachsen. Oder ist es schon Sachsen-Anhalt gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Sachsen-Anhalt, ne? Wo ist der Harz? Um Gottes Willen. Der Ort heißt Hessen. Ja, und dann gibt es einen Ort, der heißt Schauen. Kommt man auch vorbei, kann man sich also sicherlich auch vieles anschauen. Ein Ort, der mir sehr, sehr gut gefällt, ein Ortsname, der mir sehr, sehr gut gefällt, war oder ist Hui-Neinstedt. Hui-Neinstedt. Hui. Hui-Neinstedt. Wo wohnst du? Ich komme aus Hui-Neinstedt. Ja, Hui-Neinstedt. Vielleicht gibt es ja auch noch Hui-Jadorf oder Hui-Vielleicht-Stadt. Wir wissen es nicht, aber Hui minus Neinstedt, Hui-Neinstedt, wer es gerne mal besichtigen möchte, fährt am besten mal dann in den Harz. Und es gibt einen Ort, der mir auch aufgefallen ist, der hieß Sargstedt. Sargstedt.
Ja, Sargstedt, da kann man sich in Sargstedt auch in einer Urne bestatten lassen?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also es könnte sein, dass man günstiger fährt in Sargstedt, wenn man sich in einen Sarg legt, aber vielleicht geht das ja auch mit der Urne. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dort, ich habe nur das Ortsschild so einen Abzweig da gesehen. Da ging es hin. Und dann noch ein Nachtrag zu Rothstein, denn ich habe in Rothstein auch bei einem Konzert, habe ich dort Eis verkauft. Das ist auch jetzt vor ein paar Wochen gewesen. Und das war eine Rammstein-Coverband aus Tschechien. War sehr, sehr gute Musik, haben echt gute Musik gemacht, waren leider ein bisschen wenig Zuschauer und das ist ja auch genau mein Humor gewesen. In der Woche, in der Till Lindemann hochgeht, verkaufe ich Softeis bei einer Rammstein-Coverband. Coverband und ich hatte dort den schlechtesten Verkauf seit 10 Jahren.
Seit wann verkaufst du noch einmal Softeis?
Ja, seit 10 Jahren. Und ich hatte noch nie so viele verschiedene und auch verschiedenfarbige Insekten im Transporter. Also ne, das war ja sehr Open Air, es war eine Wiese, so eine große Waldlichtung, kann man sagen, mit einer Bühne drauf und rundherum Gestrüpp und ein bisschen Wald. Ne? Und da hatte ich dann abends, weil es war ja spät abends, sie haben glaube ich um 11 erst angefangen und ging irgendwie bis um 1 die Musik. Und dann habe ich ja erst anfangen können mit Aufräumen und so weiter. Das ist ja auch ein bisschen schwierig dann und ich bin dann auch immer der Letzte. Ich muss ja 2 Stunden immer abbauen und aufräumen und abtauen und Maschine auseinander und sauber machen und so weiter. Und da hatte ich dann, weil ich halt noch das Licht innen drin im Transporter an habe, sonst sehe ich ja nicht so viel, habe ich dann die Insekten angelockt. Und ich hatte tatsächlich, ungelogen, ich hatte noch nie so viele verschiedenartige Insekten beim Abwaschen, wie an diesem Abend in dem Transporter und dachte, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das alles? Also man kennt ja so die gängigen Sachen, ne? Fliegen und wie heißen die aufs Licht zufliegen, diese Motten, ne? Und Motten und sowas. Aber das waren ganz, ganz komische Sachen und ich habe dann war ganz erstaunt und habe aufpassen müssen, dass ich die nicht mit abwasche aus Versehen. Ja, die Insekten. Auch viele Farben. Ja, war sehr interessant. Und es war richtig unheimlich. Und dann habe ich auch noch eine unheimlichere Begegnung gehabt. Und zwar ich habe da so ein Seitenfenster, wenn ich also abwasche an der Spüle im Transporter, gucke ich das Seitenfenster. Es war ja dunkel draußen. Und ich merke, da ist irgendjemand draußen. Da rumpelt irgendwas. Und ganz nah vor mir, ganz nah an der Scheibe und gehe da raus und schaue nach und da ist da so ein besoffener Typ und der hat noch so eine Hand in der Hose. Und ich ahnte, was der da vorhat und ich raune ihn lautstark an. Der wollte doch tatsächlich an meinen Transporter offenbar pissen und er soll sich an solchen gefälligsten Baum suchen. Ja? Er würde doch auch nicht gegen sein eigenes Auto pissen. Ja? Also ich war da richtig sauer Und hab den dann richtig zusammengeschissen und war in dem Moment fast schon erschrocken über mich selbst, weil ich kenne mich so gar nicht. Und hab den dann in die Flucht schlagen können. Es waren ja auch keine anderen Leute mehr großartig drumherum. Der Platz war ja dann schon leer. Deswegen war ich etwas, wie soll ich sagen, es war mir etwas unheimlich, aber ich bin dann über mich hinausgewachsen und habe ihn verscheucht, zum nächsten Baum wahrscheinlich gescheucht. Man muss wissen, die hatten dann in einiger Entfernung, hatten die ganz, ganz viele Dixie-Klos auch stehen, also man hätte auch sowas benutzen können, aber mir war natürlich klar, der wird mit Sicherheit nicht auf ein Dixie-Klo gehen und habe ihm dann gesagt, er soll sich bitte einen Baum suchen, ja, so höflich, ja, wie ich das immer so mache, habe ihn höflich darauf hingewiesen, er solle seinen Schwanz bitte wegnehmen von meinem Automobil und lieber einen Baum sich aussuchen. Ja, danach bin ich nach Bad Liebenwerder gefahren, da war das einzige freie Bett zu finden an diesem Abend. Ich musste ja auch nochmal dann übernachten, weil nach Berlin zurück ging nicht, weil ich am nächsten Tag noch woanders einen Termin hatte. Ich war also in Bad Liebenwerder, bin dort freundlicherweise in einer Pension untergekommen und es war eigentlich sehr schön. Das Bett war auch ganz bequem. Ich konnte vor allen Dingen auch abdunkeln. Es war richtig schön dunkel im Zimmer, so wie ich das brauche, wenn ich schlafen möchte. Und das Problem war allerdings die Kirche gegenüber. Sie hatte einen Kirchturm mit einer entsprechenden Kirchturmuhr und die hat tatsächlich alle Viertelstunde geschlagen und ich war schon spät im Bett. Und musste auch früh wieder raus. Und ich wusste quasi immer, während meines Schlafes, zu jeder Zeit, alle Viertelstunde wusste ich genau, wie spät es ist. Weil sie schlägt ja dann immer so 1, 2, 3 Mal, dann weiß man, es ist 3/4 irgendwas. Und dann Punkt 4 schlägt sie dann 4 Mal nochmal extra. Dung, 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 dong, 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 dong. Und da wusste ich, es sind ungefähr noch 2 Stunden oder so, knapp 3 Stunden, bis der Wecker dann auch noch klingelt und mich dann auch weckt. Aber den Wecker hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, weil ich hätte mich einfach nur nach der Kirchturmuhr richten können. Vielleicht hat man die auch deshalb extra angestellt in dieser Nacht, um mir den Wecker zu ersparen. Auf dem Wege nach Cottbus, denn das war die nächste Station am nächsten Tag, bin ich dann durch die Ortschaften Winkel gefahren. Ich war dann sozusagen, also war ich am Winkel, ja, bei der Ortseinfahrt rein in den Ort am Winkel, da war ich in Winkel, nicht im Winkel, sondern in, mit N wie Nordpol, war ich in Winkel und habe mich wieder rausgefahren aus Winkel, nicht aus dem Winkel, sondern aus Winkel. Dann ein Ort namens Almosen, ich schätze mal, da wohnen ganz viele Millionäre, Almosen, da kommt man auch durch, wenn man nach Cottbus fährt und dann in Oschätzchen war ich auch, Oschätzchen, ich kenne ja Oschatz, vielleicht kennt der ein oder andere das ein oder andere Höri auch Oschatz, aber Oschätzchen ist vielleicht noch übrig Bleibsel von Oschatz, ich weiß es nicht, also Oschätzchen und Lindchen, so wie die Linde, Lindchen, das ist, deutet vielleicht darauf hin, dass die Orte nicht sehr groß sind, aber fand ich auch bemerkenswert, ist mir hängen geblieben, Lindchen, dann war ich also in Cottbus und in Cottbus habe ich Eis verkauft bei einem Public Viewing. Und zwar hatte Energie Cottbus ein Relegationsspiel. Die Fußballfreunde unter uns werden wissen, was das bedeutet. Ein Relegationsspiel gegen Unterhaching und zwar in Unterhaching. Also Energie Cottbus spielt in Unterhaching. Es war ein Sonntag und die haben dann, also es gab einen Veranstalter, der hat dann auf einen zentralen Platz in Cottbus eine große Video-Wall aufgebaut und da konnte man das Spiel per Fernseher, also auf einer Leinwand Public Viewing mäßig verfolgen und da waren Bierbänke und Tische und so weiter und die Leute waren auch reichlich da. Leider haben sie nicht viel Eis gegessen. Ich weiß auch nicht warum. Es war ein sehr warmer Tag. Trotzdem habe ich da auch wiederum ein schlechtes Geschäft gemacht. Es klingt fast so, als ob ich total erfolgloser Eisverkäufer wäre. Ja, es ist so. Ich bin total erfolglos und mache das seit 10 Jahren eigentlich nur noch als Hobby. Und jedenfalls dort war es auch sehr, sehr schlimm. Und in Cottbus hat tatsächlich mir ein, also was heißt mir, hat in 10 Metern Entfernung hat ein Junge vor den Bus gekotzt. In Cottbus vor den Bus gekotzt, Cottbus, 10 Meter waren noch dazwischen, also es war nicht meine Schuld. Der hat nicht bei mir Eis gegessen, das hätte ich mich erinnert, das waren ja eh nicht viele Leute da. Also der hat irgendwas anderes gegessen und hat dann eben sich entledigt. Und das wäre ja nicht aufgefallen, wenn es nur so ein kleiner Schwaps gewesen wäre. Aber in Relation zur Größe des Jungen war es schon beachtlich, was da alles rauskam und es direkt in meinem Sichtfeld. Ich hatte ja Zeit, ich hatte ja nichts zu tun. Ich habe entweder auf die Leinwand geguckt und dieses grauenvolle Spiel von Cottbus, wo dann auch die Fans, also die Fans in Anführungszeichen, runter und Bengalos geschmissen und runter das Spielfeld gestürmt. Die haben ja total randaliert. Das Spiel musste ja unterbrochen werden. Das war ja furchtbar. Haben dann auch verloren gegen Unterhaching, aber ne, das fand der Junge wahrscheinlich auch zum Kotzen und hat dann halt in Cottbus gegen den Bus gekotzt. Also nicht direkt, ne? Wie gesagt, 10 Meter Entfernung. Gott sei Dank, es war dann auf dem Asphalt und ist auch sehr schnell getrocknet in der Hitze. Und das war mein das schönste Wochenende in diesem Jahr. Ja, erst das Konzert mit Rammstein, Coverband, auf der Waldlichtung und dann in Cottbus. Und dann ging es wieder nach Berlin. Sag mal, Peter, was macht eigentlich unsere Studioschildkröte Hugo? Wie geht's eigentlich Hugo? Was macht er gerade? Kannst du mal schauen?
Ja, ich glaube, der Hugo, der kriecht gerade aufs Klo.
Das ist schön, dass bei Hugo wenigstens die Verdauung noch richtig funktioniert und dass Hugo nicht kotzt, sondern wie sich's gehört für eine Schildkröte aufs Klo kriecht. Ich war vor anderthalb Wochen, an einem Dienstag war ich bei einem alten Bekannten, den ich nach vielen Jahren mal wieder besucht habe, weil er mit einem neuen Bühnenprogramm ab und zu auftritt. Es ist sehr, sehr selten. Ich glaube, 2-3 Mal im Jahr macht er das und er ist in Stuttgart aufgetreten im Schauspielhaus und er heißt Harald Schmidt. Und Harald Schmidt, die einen oder anderen werden sich vielleicht an ihn erinnern, der erfolgreichste Entertainer Deutschlands, der noch lebt, würde ich sagen. Er hat alle Preise gewonnen, die man in Deutschland für das deutsche Fernsehen gewinnen kann. Und hat sich aber vor einigen Jahren zurückgezogen von der Late-Night-Show-Bühne und macht jetzt nur noch das, was ihm Spaß macht. Ja, er fährt auf dem Traumschiff, weil man einfach schön rauskommt, ja, rund um die Welt und macht dort ab und zu mal noch einen Gastauftritt und sammelt aber nach wie vor jede Menge Material und ist top aktuell. Auf dem Weg zu Harald Schmidt bin ich vorbeigekommen an einer Solar Bakery. Es war ein sehr heißer Tag in Stuttgart. Ich bin mit dem Zug hingefahren. Es war extrem heiß und die haben dort Stuttgart ist eine furchtbar hässliche Stadt, muss man dazu sagen. Aber die Fußgängerzone, naja gut. Da haben die also einen Container hingestellt und auf dem Container Solarzellen und haben dann in diesem Container Brötchen gebacken und Brot gebacken. Und Solar Bakery heißt es, die erste energieautarke Bäckereikette der Welt. Bäckereikette. Das ist ein Startup aus Stuttgart und die haben da also Geld gesammelt und haben, um ihr Handwerk zu demonstrieren, dass das funktioniert, dass man mit Sonnenenergie, dass es reicht, um einen Ofen zu heizen, einen Backofen zu heizen, haben die dort Brötchen angeboten und das fand ich sehr interessant. Man kann da auch noch investieren in dieses Startup und irgendwie da Geld reinstecken und dann kriegt man, wenn es die Firma schafft, auch eine gewisse Rendite. Jedenfalls bin ich da also noch ein bisschen rumgelaufen, weil ich noch Zeit hatte, bis es losging und Harald Schmidt dann im Schauspielhaus war natürlich, was soll man sagen, wenn ich schon so lange mit einer Anreise gestatte, dann will ich natürlich auch, dass es Sinn macht und das wusste ich also im Vorfeld schon, dass das wirklich großartig werden würde und so war es dann auch. Wie gesagt, 2-3 Mal im Jahr ist er da im Schauspielhaus und macht ein Programm. Es ist, er reist nicht mehr rum, ne? Er hat es nicht nötig, er muss keine Tour machen, er kommt nicht irgendwie durch ganz Deutschland und man kann da auch nicht warten, ob er mal nach Berlin kommt oder nach Frankfurt oder nach München oder nach Hamburg oder sonst wohin. Er könnte ja auch in Bielefeld auftreten und die Leute würden trotzdem dorthin kommen, obwohl es Bielefeld ja gar nicht gibt. Und das war natürlich schon lange ausverkauft. Es ist völlig klar, wenn er das da macht. Ich dachte erst, so viele alte Leute im Publikum. Und dann habe ich aber kapiert, scheiße, ich bin ja selber alt. Ja, man ist ja mit dem Mann alt geworden. Und die waren gleichaltrig. Die waren nicht irgendwie großartig älter als ich. Die waren gleichaltrig. Und für Insider kam er dann auf die Bühne mit einer Musik, die ich natürlich sofort erkannt habe. die aber eigentlich in Deutschland nur Insider kennen. Und zwar die Titelmusik der alten Tonight Show mit Johnny Carson aus Amerika, die legendärste Late-Night-Show überhaupt, die Tonight-Show, Titelmusik von Doc Severinsen und seiner NBC Tonight-Show-Band und die Mutter aller Late-Night-Shows. Ja, und diese Musik war die Auftrittsmusik von Harald Schmidt. Ich habe es sofort erkannt und dann hat er halt 2 Stunden lang Programm gemacht und erzählt ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Spickzettel. Ja, also komplett aus dem Ärmel alles rausgeschüttelt und es war eine Achterbahnfahrt von absoluten top-tagesaktuellen Themen und alten, uralten, geklauten Witzen und das zelebriert er ja auch. Er sagt jetzt, diesen Witz habe ich geklaut von, und dann sagt er, von wem er den Witz hat, wollen Sie noch einen hören? Und die Witze sind aber wirklich sehr, sehr gut. Ja, und wenn man die auch 5-mal erzählt und die sind immer wieder gut, ich kannte noch keinen davon, muss ich auch ganz ehrlich sagen, waren also alle geklaut, er sagt immer von wem und dann springt er also souverän, mühelos zwischen Karlauer und Fachwissen. Er mischt also aktuellste Tagespolitik mit kuriosen Alltagsbeobachtungen. Und zum Beispiel ging es da auch um einen Hotelgast, der am Buffet minutenlang mit dem Messer auf den Porzellanteller schlägt, weil er sein Gemüse klein schneidet. Und Schmidt hat das dann auf der Bühne demonstriert, also er hatte doch ein Hilfsmittel, er hatte einen Teller und ein Messer. Und das habe ich am Anfang gesehen und dachte, wann kommt der Teller und das Messer dran? Wirklich 1,5 Stunden gedauert. Und Schmidt hat das also demonstriert, um zu demonstrieren wiederum, was man heutzutage auch unter Psychoterror verstehen kann. Ja, das sind so diese Alltagsbeobachtungen. Ja, und dann hat er gesagt, jemand hat mich gefragt, warum das Ticket nur 18 Euro kostet und ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ja, ich habe mich ja auch gewundert. Wenn Sie 50 Euro bezahlen wollen, gehen Sie doch zu Hirschhausen. Ich habe mich auch gewundert, warum das Ticket so günstig war. Es ist halt offenbar so, er braucht das Publikum nicht. Er sagt auch immer wieder, es ist ihm eigentlich völlig egal, ob da Publikum im Saal ist oder nicht. Er braucht das Ganze als Therapie für sich selber. Und ich werde oft gefragt, was das Geheimnis meines Erfolges ist. Ich bin eben bodenständig geblieben. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich kann mich noch an die dunklen Zeiten erinnern, als ich noch Economy Class fliegen musste. Und er hat auch erzählt, dass er früher ja in Pornos mitgespielt hat. Und er war der Ehemann, der zur Arbeit gefahren ist. Und zur Debatte über Wärmepumpen und Fernwärme hat Schmidt dann noch Heiner Müller, den Dramatiker Heiner Müller, zitiert, der gesagt hat, Sozialwohnungen sind Fickzellen mit Fernwärmeanschluss. Das sind so die Sachen, die einem hängen bleiben. Ja, wenn man sich 2 Stunden lang Programm merken könnte, das wäre gar nicht so schlecht, aber das ist in dem Falle, habe ich das nicht geschafft. Und ich bin dann also beseelt, sage ich mal, durch den Park hinter dem Schauspielhaus zurückgelaufen zu meiner Unterkunft. Und das Problem an diesem Abend war, es wurde alles vom Sender bezahlt und ich hätte das selber machen müssen, ich hätte die Reise selber organisieren müssen. Wenn man sich auf den Sender verlässt, ist man verlassen, denn die haben ja tatsächlich eine Übernachtung organisiert, aus Spargründen, bei der ich spätabends noch selbst mein Bett beziehen musste und zwar im Dunkeln. Und das war nicht ganz einfach. Wer das schon mal gemacht hat, ja, ich musste im Dunkeln, es waren auch noch andere Menschen in diesem Zimmer. Es war so ein wie nennt man das, ein Gruppenabteil, ein Gruppen, also wie eigentlich, wenn man jetzt mit dem Nachtzug fährt, ist es ja ganz genauso, aber das war jetzt trotzdem, ich war dann nicht darauf vorbereitet und hatte dann eben das Problem, dass da schon Leute gepennt haben und musste im Dunkeln dann mein Bett beziehen. Es war so schlimm. Ich bin auch im Nachhinein sehr froh, dass es dunkel war. So musste ich nicht die Flecken auf der Bettwäsche sehen, die da mit Sicherheit auch drauf gewesen sein dürften. Am nächsten Tag ging es dann zurück mit der Bahn und ich hatte ganz vergessen, wir hatten ja in Stuttgart Bahn, Stuttgart haben wir ja Stuttgart 21 gehabt. Vor ein paar Jahren gab es ja diesen großen Protest wegen des Bahnhofs, der in einer unfassbaren und unglaublich teuren Aktion auch unter die Erde verlegt werden sollte. Und das ist tatsächlich jetzt so, die bauen das immer noch und es ist ein unfassbares Milliardengrab, glaube ich, hat man da gesagt. Genau, und das Problem ist ja, wenn man jetzt da also zum Bahnhof zum Zug möchte. Ich war eigentlich gut in der Zeit, aber ich hatte vergessen, Stuttgart 21. Man läuft vom Bahnhofsvorplatz etwa gefühlt 2 Kilometer bis zu den Bahnsteigen. Also einmal um diese ganze Baustelle herum, um dieses alte Bahnhofsgebäude herum, bis man dann direkt an den Gleisen ist. Und ich war heilfroh, dass ich es noch geschafft habe, da rechtzeitig am Zug zu sein. Und Das war diese Sache, wo ich mal nicht Eis verkauft habe, denn bei Schmidt im Schauspielhaus gab es natürlich andere Snacks. Aber ein paar Tage später war ich bei der Langen Nacht der Unterwelten in Berlin. Es gibt den Verein Unterwelten, Berliner Unterwelten e.V., ein Verein, der die komplette Unterwelt von Berlin sozusagen verwaltet. Ja, alte Bunker, alte U-Bahn-Tunnel, alte Schächte, was auch immer man sich vorstellen kann, was man unter Tage sich von früher noch anschauen konnte, das haben die sich gesichert und bieten da Führungen an. Und es gibt eben auch diese Lange Nacht, einmal im Jahr findet die statt, wo man sich ein Ticket kauft und dann kann man alles sich selber anschauen. 8 verschiedene Stationen waren es wohl. 2.500 Tickets haben die verkauft im Vorfeld. Es war also ausverkauft. Man konnte am Tag selber nichts mehr kaufen. Das war alles im Vorfeld schon verkauft worden. Und die Leute waren dann auch tatsächlich reichlich da. Es war richtig viel Action. Es ging 17 Uhr erst los und ging aber bis in die Nacht. Bis um 1 konnte man sich die Sachen anschauen. Und da war ein internationales Publikum. Ich war richtig froh, mal wieder so ein bisschen weltmännisch Englisch sprechen zu dürfen, ja, mit einigen Menschen. Internationales Publikum, unter anderem auch 4 Leute im Schotten-Outfit, hatten also Schottenröcke an und haben bei mir richtig viel Eis gekauft. Ich glaube, eine große Portion, alle 4 mit Eierlikör noch drüber, also 4 große Udo-Becher. Und wenig später höre ich dann tatsächlich, haben die tatsächlich dann auch Dudelsack gespielt. Die waren dann also in diesem Bunker, das war der AEG-Tunnel, der älteste U-Bahn-Tunnel Europas, wenn nicht sogar der Welt. Ein kleines, kurzes Tunnelstück, das aber nie in Betrieb war, unter dem AEG-Gelände hier in Berlin, neben der Deutschen Welle in der Voltastraße. Und sie haben dann also mit ihrem Dudelsack, haben sie dann aufgespielt in diesem Tunnel, um die Akustik zu demonstrieren. Und bei mir hatten sie den aber noch nicht ausgepackt, ihren Sack, sondern hatten da nur die Schottenröcke an. Es waren aber, glaube ich, keine Schotten. Ich glaube, es waren Berliner. So wie die gesprochen haben, waren es Berliner. Dann kam noch ein junger Mann mit seiner Freundin zu mir an den Eisstand und er wollte ganz offensichtlich in Gegenwart seiner Freundin einen sehr, sehr guten Eindruck machen und bestellte für sie, nur für sie wohlgemerkt, ein großes Schoko-Vanille-Softeis. Das kostet 3,50 Euro und er bezahlte mit einem 5-Euro-Schein. Und Peter, was hat er gesagt, der junge Mann?
Ja, er hat natürlich gesagt, was sagte der junge Mann in Gegenwart seiner Freundin? Er hat natürlich gesagt, das stimmt so.
Ja, genau, das hat er gesagt. Er hat gesagt, das stimmt so. Warst du dabei, Peter?
Nein, aber wenn du das schon so anfängst, dann muss das doch so gewesen sein.
Ja, das ist richtig. Er hat mir 1,50 Euro Trinkgeld gegeben. Beim Gesamtwert von 3,50 Euro gibt er mir 1,50 Euro Trinkgeld. Das war sehr spendabel. Er hat die Spendihosen angehabt und ich glaube, da ging noch was in der kommenden Nacht. Es war ja auch schon spät am Abend und mit einem Ei, ein Eis kann ja auch als Eisbrecher dienen unter Umständen, ja. Möglicherweise, wer weiß, ja. Jetzt am vergangenen Mittwoch lief dann im Radio MDR Sachsen, MDR Sachsen auf UKW in Sachsen und weltweit im Internet, MDR Radio Sachsen lief eine Sendung zum Thema Eis. Und zwar, es ist eigentlich die Sendung exquisit, die Themen über den Alltag in der DDR behandelt. Jede Woche, Mittwoch von 20 bis 23 Uhr auf MDR Radio Sachsen. Und das lief in der Vergangenheit also schon die Themen Badespaß und Freibäder. Dann gab es mal eine Sendung zum Postsystem in der DDR. Eine Sendung über Restaurants, über das Kabarett, über Comics und Zeitschriften. Und jetzt am Mittwoch war eben die Sendung zum Thema Eis. Nicht nur Softeis, also alles mögliche an Eis. Und die Moderatorin Imme Tröger war vor ein paar Wochen bei mir am Eisstand in Unterwellenborn am Kauflandparkplatz und hat mich da interviewt zu meinem Softeisgeschäft. Und das war sehr schön, ich fand es lustig, war sehr gut. Und das lief da eben auch in der Sendung, in 2 Teile eingeteilt. Es gibt die Sendung auch als Podcast, jetzt zum Nachhören nochmal, wo also nur die Wortbeiträge drin sind. Sehr umfangreich, ja, aber das möchte ja dann auch sein. Und sehr lehrreich und unterhaltsam vor allen Dingen auch. Ich habe den Link mal in die Shownotes gepackt, da kann man das nachhören. Und es ging also nicht nur um Mainz oft, sondern es war unter anderem auch eine Autorin zu hören namens Annette Gröschner. Und die Autorin Annette Gröschner, die zurzeit mit ihrem Roman Moskauer Eis am Markt ist, die hat einen Vater gehabt oder hat sie noch, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt, jedenfalls hatte ihr Vater in der Forschung gearbeitet und der war damit beschäftigt, die Eiscremesorten für die industrielle Produktion der DDR zu entwickeln. Und da hat sie also erzählt, wie das damals so war und dass es halt auch deshalb schwierig war, Eissorten zu entwickeln, weil es ja immer an irgendwas gefehlt hat in der DDR. Es gab ja immer mal wieder Knappheiten, unter anderem auch mal war die Butter knapp. Die gab es einfach kaum Butter oder es war halt schwer, weil man braucht ja bestimmte Mengen auch, um diese Mengen Eis herzustellen. Und da hat man dann auf Margarine zurückgegriffen und da hat das Eis überhaupt nicht geschmeckt. Also ihr Vater hat dann immer so Proben mit nach Hause gebracht und sie musste das dann oder durfte das dann testen. Und da konnte sie sich ja eben noch dran erinnern. Also hat er beschrieben, wie ihr Vater dann eben gearbeitet hat. War sehr interessant. All das in dieser Sendung drin. Exquisit, die Sendung über den Alltag in der DDR, Radio Sachsen, MDR. Kam also bis nach Thüringen zu mir gefahren, um mich da zu sprechen und über das Softeis auszufragen. Den Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Dann ein paar Tage später, nein, einen Tag später, genau, einen Tag später, am Donnerstag, am vergangenen Donnerstag war ich dann wie immer top aktuell am Puls des Geschehens. Und zwar beim großen Mitarbeiterfamilienfest der Eisenbahngewerkschaft EVG. Und bei einigen klingelt es jetzt vielleicht. Ja, Moment mal, EVG, das sind doch die, die immer die Streiks organisieren, die immer die Bahn lahmlegen. Und ja, aber zu Recht, ja, weil sie wollen ja auch vernünftig bezahlt werden und das muss ja auch irgendwie mal dann endlich mal durchsickern bei der Bahn. Ich selber ärgere mich natürlich auch, wenn dann die Züge ausfallen, aber es hat ja auch einen Grund und es nützt ja nichts, wenn es nicht wehtut. Genauso wenig wie die Klimakleber sich irgendwo treffen können, um zu demonstrieren in irgendeinem abgegrenzten Bereich, wenn es niemanden stört, dann ist es ja auch kein sinnvoller und notwendiger, dann ist ja auch kein effektiver Protest. Kein effektiver Protest. Also nochmal, ich war bei der EVG in der Wuhlheide in Berlin. Das ist dieser große Park in Ost-Berlin in der Nähe, in Karlshorst. Das ist Karlshorst, Treptow-Köpenick. Jedenfalls großer, großer Park mit einer eigenen Eisenbahn. Die haben eine Schmalspurlinie da drin und dem Bahnhof Eichgestell. Da fand die Mitarbeiterbetriebsfeier statt. Ich glaube, so um die 600 Leute waren wohl angemeldet, um die 500 sollen wohl dann da gewesen sein, also war auch gut besucht und die hatten mich dann eben pauschal gemietet, um den Mitarbeitern das Eis zu spendieren. Und gerade gestern war dann auch die Abstimmung, ob man einen Streik organisieren will, glaube ich, oder ob man eine Schlichtung anstrebt. Und jetzt haben sie also eine Schlichtung angestrebt und jetzt ist für kommende Woche der Streik am Dienstag erstmal abgeblasen. Aber es steht immer noch im Raum, ob es einen unbefristeten Streik geben soll. Dazu wird es nochmal eine Abstimmung geben. Jedenfalls dort gibt es auch eine Schmalspurbahn, passend zum Thema. Und das ist der rasende Gunther, eine blaue Lokomotive, die da durch die Wuhlheide fährt und direkt am Bahnhof Eichgestell die Gäste abgeladen hat. Jetzt kommt er. Das ist er, der rasende Gunther. Und ja, der rasende Gunther hat unter anderem neben vielen anderen Menschen auch eine Frau ausgespuckt, die bei mir beim Familienfest der EVG ein Eis von mir kaufte. Und ob ihr es glaubt, liebe Höris oder nicht, die Frau hat mich auf den Beitrag, auf den Radiobeitrag angesprochen, der am Tag vorher im MDR kam. Und wir sind in Berlin gewesen und die Frau hat das im Radio gehört, im MDR Sachsen. Und hat mich da drin gehört und war völlig überrascht, das Eiskombinat dann am nächsten Tag in Berlin tatsächlich anzutreffen. So war das. Und ich war natürlich auch völlig perplex, diese Frau da zu treffen, dass die mich darauf anspricht und das gehört hat. Man rechnet ja mit vielem und ich habe auch schon einiges erlebt, aber das war dann doch nochmal wieder sehr überraschend und so klein ist doch die Welt. So klein ist die Welt. Ich konnte das also auch kaum glauben. Und das Beste für mich gestern auch bei diesem Fest waren die Frikadellen. Es gab vegane Frikadellen. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass die vegan waren, ich wollte die halt mal bestellen, weil als Thüringer isst man ja quasi ein Leben lang nur Fleisch, ausschließlich. Man früher kam ja auf jeden Thüringer circa 3 Fleischereien in Thüringen und deswegen vegan wollte ich einfach mal kosten. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, das sind ganz normale Fleischfrikadellen. Die haben wirklich genauso geschmeckt, waren auch von der Konsistenz her, waren sogar besser. Ich finde auch besser vom Geschmack und von der Würzung her als die normalen Fleischfrikadellen. Und das war wirklich sensationell, wie da die Entwicklung vorangegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, was da drin war. Vielleicht war da auch irgendwelcher Dreck drin. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr, sehr gesunde Sachen drin waren, pflanzlicher Art. Jedenfalls hat das wirklich sehr, sehr gut geschmeckt und ich muss jetzt unbedingt mal rausfinden, welche Firma das ist, die dahinter steckt, die das hergestellt hat, damit ich das auch mal kaufen kann. Sehr zu empfehlen, es geht auch an dieser Front voran. Dann hatte ich noch eine sehr, ja, wieder aufregende Begegnung im Transporter, wo ich ein bisschen nervös war. Ich hatte Hornissen im Transporter. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, dass das Hornissen sind. Ich habe dann erstmal bei Google die Bildersuche anwerfen müssen. Aber ich wusste, das sind keine Bienen, das sind keine Wespen, das sind keine Hummeln, weil die haben so komische lange Beine gehabt. Die hingen so runter. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. So ein bisschen, als hätten die, waren, als wären die alkoholisiert gewesen. Sind auch nur sehr langsam geflogen. Aber ich habe dann eben nachgeguckt und das waren wohl Hornissen. Und von Hornissen habe ich ja noch nicht so viel Gutes gehört in Bezug auf Stechen und Wehtun und so. Aber ich habe sie in Ruhe gelassen und sie haben mich Gott sei Dank auch in Ruhe gelassen und haben sich dann auch wieder verdünnisiert und waren dann auch wieder weg. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt auf der Suche nach Süßem waren, weil das hätten sie bei mir finden können. Aber vielleicht manchmal haben ja solche Tiere auch Hunger auf Fleisch. Ne? Die fressen ja auch Fleisch dann in einer gewissen Phase ihres Lebens. Es kommt immer drauf an. Und vielleicht wollten die sowas und haben das bei mir aber dann nicht gefunden. Also es war eine sehr respektvolle Begegnung gegenseitiger Art, aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Da ist mir doch lieber, wenn ich statt der Hornissen einen Beifahrer habe. Ich habe selten Beifahrer, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin mit Balduin, meinem Softeis-Transporter. Aber diesmal war ich bei einer Veranstaltung eben in Thüringen und hatte auf dem Rückweg nach Berlin einen Beifahrer, der bis nach Leipzig wollte. Und mit diesem Beifahrer, der bis nach Leipzig wollte, habe ich dann ein Gespräch geführt. Es ging um ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Und was das genau ist, das hört ihr, liebe Höris, jetzt. So, wir sind jetzt erstmal am Rastplatz Roter Born, aber Richtung Norden. Und ich parke jetzt rückwärts aus mit dem Transporter, mit dem ich sonst Eis verkaufe. Komme von einem Eisverkauf am Wochenende, klein aber fein. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Das Thema ist erstmal das Ausparken. Wer es kennt, Roter Born, wenn man nach Süden fährt, das ist zwischen Hermsdorfer Kreuz und Triptis, der älteste Rastplatz, soll ich mal dein Fenster nochmal runterkurbeln so ein bisschen, kann ich nämlich auch, warte, Moment, das war das Falsche, ich mach mal dein Fenster so ein bisschen runter, Rastplatz Roter Born, älteste Raststätte Deutschlands und da hat man einer Frau, die das damals gekauft hat, noch zu Wendezeiten oder so, oder kurz nach Wendezeiten, hat man ganz böse, jetzt kommt das Navi dazwischen, hat man ganz böse reingespielt. Die hatte das gekauft, weil sie dachte, sie darf auf diesem Rastplatz Bratwürste und Kaffee so verkaufen, weil das grenzt direkt an diesen Rastplatz. Und das war damals auch der Grund, warum sie das Grundstück überhaupt gekauft hat. So, dann kam irgendwann die Tank und Rast AG und hat gesagt, nö, wir ziehen da jetzt hier einen Zaun hin. Sie dürfen hier keine Bratwürste mehr verkaufen. Und hat die tatsächlich dann über den Zaun die Bratwürste verkauft. Also man musste dann klingeln und dann hat die da so einen Korb gehabt und dann wurden die Bratwürste in den Korb gelegt und dann ging das über den Zaun drüber. Das ging ein paar Jahre und dann gab es halt Ärger gerichtlich. Und dieser Rechtsstreit hat sich wirklich über viele Jahre hingezogen. Die Frau hat sich verschaukelt gefühlt, weil sie eben damals über den Tisch gezogen wurde mit diesem Vertrag offenbar. Mittlerweile darf man ja an Rastplätzen, gibt es ja gar nichts mehr zu kaufen, gibt es ja keine Imbisse mehr in ganz Deutschland nicht. Das hatte die Tank und Rast AG durchgesetzt, dass es nur noch auf Raststätten die teuren Sachen dann gibt. Und diese ganzen Imbisse, die gibt es nicht mehr. Und jetzt hat die Frau, das ist vor ein paar Tagen jetzt im Radio gewesen, komplett aufgegeben, den Rechtsstreit sozusagen verloren. Sie darf definitiv keine Bratwürste mehr über den Zaun verkaufen. Das ist durch und sie verkauft jetzt das Grundstück wieder und sucht halt einen Käufer. Ich glaube 400.000 Euro oder so. Also versucht dann noch jetzt zumindest für ihre Rente ein bisschen was zu bekommen. Aber ich weiß es nicht, was draus wird. Kurze Situationsbeschreibung. Ich fahre gerade im Transporter Richtung Berlin zurück.
und habe einen jungen Mann gefunden, der bereit ist, das Mikrofon zu halten.
Hallo, ja.
Das ist der Christoph Liebhach. Und ich sage, jeder Mensch sollte einen eigenen Verleger haben. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt meinen eigenen Verleger. Falls ich mal ein Buch rausbringen möchte, kann ich mich an Christoph wenden. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich in sein Themenportfolio passe, weil eigentlich wollte ich ein Buch rausbringen zum Thema Softeis. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen passender machen, weil Christoph ist eigentlich Fachmann für Architekturbücher, hochwertige Bücher zum Oberthema Architektur, sage ich mal. Am besten du erzählst mal kurz, was du schon im Portfolio hast, wo du herkommst und warum das Ganze überhaupt, was es alles soll, was wir hier machen.
Ja, also wir fahren ja jetzt auch nach Leipzig wieder, wo ich jetzt wohne, wo der Verlag sozusagen seinen Sitz hat. Die letzten Bücher, die rauskamen, und damit ist der Verlag auch gegründet, haben sich mit der Ostmoderne der Architektur sozusagen nach 1945 in der DDR beschäftigt, dahingehend auch mit meiner Heimatstadt Gera, mit der Innenstadtgestaltung, und ist dann später mit den anderen Büchern, die rauskamen, auch generell zum Wohnungsbauprogramm übergegangen, zum Thema ein Buch zu Kunststoffbauten, also utopische Bauten aus den 70er Jahren. Das letzte Buch, was rauskam, war zum Stasi-Erweiterungsbau in Leipzig. Also ja, das Thema Architektur, aber mit einem besonderen Fokus, ist so ganz oft vertreten.
Genau, und der Christoph hat auch schon wirklich für Gera, für das Kulturzentrum oder Kulturhaus in Gera, einen sehr hochwertigen Bildband gemacht. Der, was war das nochmal, welche Preise hat er nochmal, was war das?
Also das Haus heißt jetzt übrigens wieder Haus der Kultur Gera, hieß lange Zeit KUK, Kultur- und Kongresszentrum, aber hat da, wie gesagt, den Ursprung, es war das Kulturhaus für die Stadt Gera. Eine multifunktionale Halle, wo auch immer noch sozusagen komplett Programm angeboten wird. Und dieses Buch hatte auf der Shortlist der Stiftung Buchkunst Preise gewonnen. Also das ist die Stiftung in Deutschland, die Bücher nach Gestaltungskriterien kategorisiert und auspreist. Und ganz toll, es wurde prämiert mit Deutschlands schönsten Architekturbuch 2021 vom Deutschen Architekturbuchmuseum.
Und das, finde ich, ist eine Hausnummer, das kann man ruhig mal sagen. Und wir haben jetzt konkret vor, ein Buch in vielleicht ähnlich wertig herauszubringen für den Kulturpalast in Unterwellenborn. Und wer öfters vielleicht schon mal den Podcast gehört hat, der weiß ja, ich verkaufe meinen Softeis jetzt zum großen Teil in Unterwellenborn. Das ist ein kleiner Ort in Thüringen, wo eben ein Haus von einer Dimension steht und von einer Bedeutung steht, seit den frühen 50er Jahren, was seinesgleichen sucht. Also sowas gibt es nicht nochmal. Es ist noch nicht komplett zusammengefallen, aber es ist in seiner Substanz gefährdet. Es ist ein Kulturhaus, das zu DDR-Zeiten nicht nur jetzt Hochkultur mit Oper und Theater und so veranstaltet hat, sondern auch eben auch Kino drin gewesen. Viele, viele Freizeitzirkel, Hobbyzirkel, also Leute aus dem ganz normalen Arbeiterleben, die dann in ihrer Freizeit dort sich betätigt haben. Fotozirkel gab es, Tanzgruppen gab es, malen konnte man, Leseclub, alles Mögliche, was man sich halt so denken kann. Und es war also für alle Menschen zugänglich, für alle Menschen offen, für Jung und für Alt. Es gab mehrfach pro Woche Partys für alle Altersgruppen, für Jung und Alt, Discos, Rockkonzerte, die Spider-Murphy-Gang, die es ja auch noch gibt. Die erste westdeutsche Band, die eine Tour durch die DDR gemacht hat, ist dort aufgetreten. Alle großen Stars der damaligen DDR haben dort entweder ein Konzert gemacht oder eine Theateraufführung. Neulich kam im Fernsehen ein Fernsehmitschnitt eines Lustspiels, wie das früher hieß, mit Nina Hagen, mit Eva Maria Hagen, ihrer Mutter, mit Gerd E. Schäfer, mit Herbert Köfer. Die sind dort alle in einem Theaterstück aufgetreten. Das waren also die absoluten Topstars der DDR, die in dieses Dorf gekarrt wurden und die dort in diesem großen, wahnsinnig gut ausgestatteten Haus Kultur gemacht haben. Und das Besondere eben, und das ist auch der Fokus des Buches, ist auch die Architektur. Darauf wollen wir einen Schwerpunkt legen, dass diese besondere Architektur dieses Hauses gewürdigt wird und erhalten wird, für die Nachwelt auch dokumentiert wird. Denn das Haus ist, wie ich schon sagte, arg im Bestand gefährdet. Da ist das Grundwasser, was über einen Meter im Keller steht, seit Jahren. Es ist in privater Hand schon seit vielen Jahren. Und es ist sehr, sehr schwer, das wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da darf momentan schon seit längerem auch niemand mehr rein. Es ist zu, es gibt viele Interessenten, die trotzdem reingehen, die da Videos machen und das bei YouTube online stellen und illegalerweise eindringen. Wie heißen diese Lost Places Leute, ne, die Fotos machen, die machen ja auch normalerweise nicht so viel kaputt, aber dazu kommen noch eben viele, die extra auch noch Sachen einfach nur kaputt machen gerne, Fenster kaputt machen, Sachen klauen, es ist also ein erbärmliches Drama, was da vor sich geht. Und wir versuchen halt mit vielen möglichen Ideen, die uns so einfallen, vielleicht doch nochmal die Aufmerksamkeit auf das Haus zu lenken. Unter anderem jetzt ganz neu mit diesem Buch. Wir haben viele, viele schöne Fotos von früher und auch jetzt aus aktueller Zeit noch und versuchen damit eben in der Politik oder bei Leuten, die einfach zu viel Geld haben oder die auch Ahnung haben und sich für Kunst interessieren oder für Kultur vor allen Dingen interessieren, damit ja, Gehör zu finden. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weitersprechen soll.
Naja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass ein Projekt natürlich finanzierbar ist und vor allen Dingen die Akteure, die mitmachen, dass die sozusagen da auch was wiederbekommen. Und das ist so eine Win-Win-Sache eigentlich. Die Gemeinde könnte davon genauso profitieren. Ne? Das ist ein Leuchtturm, was dort steht in der Region.
Das Stahlwerk.
Das ist ja naheliegend, weil das Stahlwerk sozusagen ja auch der frühere Besitzer des Kulturhauses war. Oder besser gesagt der Nutzer. Und jetzt sozusagen sich da außen vorsieht und überhaupt ja nicht mehr Mitsprache hat. Es wäre natürlich schön, auch ein Zeichen, dass das Stahlwerk sich mit der Geschichte auseinandersetzt und wiederum der Ort und die Gemeinde könnten mit diesem Kulturhaus, was wirklich einmalig ist, und die Einmaligkeit haben wir wahrscheinlich auch gar nicht richtig betont. Man muss hier sagen, diese Architekten, die das damals sozusagen konstruiert und geplant haben, das betraf die Bauakademie der DDR, die Meisterschule unter Hans Hopp. Und unter diesem war in 50er Jahren sozusagen dieser Kulturhauskomplex am Stahlhüttenwerk, Max Hütte, geplant gewesen und von Josef Kaiser entworfen. Und Josef Kaiser, muss man dazu sagen, ein Architekt, der in dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, also früheren Stalin-Allee, viele Gebäude, unter anderem das Kino International, geplant hat.
Berlin wohlgemerkt, ja.
Also. Ja, genau, da sind wir bei Berlin. Also, und nicht vergessen, das Kulturhaus steht in Unterwellenborn, also weit, weit weg von Berlin, von großstädtischer Struktur, hat aber eine Dimension und eine Ausführung, wie sie auch, wie gesagt, auch auf der Karl-Marx-Allee hätte stehen können. Und da kommt die Besonderheit her. Also es ist ein Kulturhaus, was als mustergültiges Beispiel dann später auch genutzt wurde als Archetyp für andere Kulturhäuser. Und auch das eine der ersten vollfunktions-multikulturellen Orte der DDR. Da gab es zu der frühen Phase noch nicht so viele Kulturhäuser, die wurden dann im Laufe der Zeit mehr. Und dieses Gebäude ist ja sozusagen maßgeblich gewesen, die Anfangsjahre.
Genau, und es ist, wie gesagt, gebaut worden, weil damals eben unheimlich viele Menschen in der Stahl, in der Max-Hütte gearbeitet haben. Das ist auch jetzt noch existent, das Stahlwerk. Stahlwerk Thüringen heißt das jetzt. Gehört momentan Brasilianern, die haben das, die sind da auch ganz groß, früher, vorher Inder und so weiter, also das hat schon öfters mal einen Besitzer gewechselt, aber das Stahlwerk ist nach wie vor das gleiche geblieben, eben eins der modernsten Stahlwerke Europas. Und jetzt sind natürlich wesentlich weniger Mitarbeiter da drin und auch wesentlich weniger, die natürlich dann für das Kulturhaus in Betracht kämen. Aber trotzdem, es gibt ein Nutzungskonzept, was sehr teuer erarbeitet wurde. Also es gibt Pläne, was man damit auch jetzt noch machen könnte. Und man braucht eben nur, sag ich mal, das nötige Kleingeld, um das Haus wieder zu erwerben und rückzukaufen. Und dass das Geld da ist, wissen wir. Wir wissen, dass es einfach nur die Initiativen braucht, um dieses Geld einzuwerben, einzufördern, und zwar auf Bundesebene. Und an diese richtigen Leute heranzukommen, um das zu schaffen und das Haus wirklich vorm Einstürzen zu retten. Denn so ist es momentan. Es ist extrem gefährdet. Es kommt überall Wasser rein und geht immer kaputter alles. Und wächst alles zu, wuchert alles zu. Um eben diese Leute darauf aufmerksam zu machen, versuchen wir mit dem Buch halt jetzt da einen Schritt weiter zu gehen.
Genau, also es wird eine Initiative um das Buch auch geben. Das Buch soll den Titel, erstmal als Arbeitstitel trägt es das, Max braucht Gesellschaft, abgeleitet sozusagen von der ersten Hilfeaktion in der DDR 1949, Max braucht Wasser, wo sozusagen der vierte Hochofen im Stahlwerk mit einer weiteren Wasserversorgung von der Saale rangezogen wurde und gebaut wurde mit viel Manpower und Frauenpower aus der Region. war sozusagen ein eine der ersten Subotnik-Aktionen der DDR und Massenmobilisierung. Und darauf aufbauend, unter dem Slogan, wäre natürlich Marx braucht Gesellschaft ein tolle Moment, um dem Kulturhaus auch wieder in die Diskussion zu bringen. Was wollen wir mit so einem Kulturhaus heutzutage? Braucht eine Gesellschaft diese? Und welche Gesellschaft braucht diese Kulturpalast auch, um den zu retten oder umzunutzen, umzubauen? Und dahingehend ist die Initiative werbewirkend und soll auch die Menschen denen sozusagen eine Dokumentation auch schenken, ja, aber gleichzeitig auch das Gebäude nochmal in seiner Besonderheit hervorheben, damit Supporter, Unterstützer von überregional und regional weiter bekommt, zusammenbindet und sozusagen eine Sprachrohr geben kann, für den Erhalt einzustehen.
Ja, also letztendlich steht ja dahinter, die Leute ein bisschen zusammenzubringen. Heutzutage gibt es ja kaum noch Kneipen, auch auf dem Dorf immer weniger Treffpunkte, auch für die Jugend immer weniger Treffpunkte. Das ist ja ein großes Problem unserer heutigen Zeit, dass allgemein alle wollen nur noch sich abschotten oder machen ihr eigenes Ding. Aber dass man mal zusammen was unternimmt, außer vielleicht auf dem Sportplatz oder auf dem Fußballplatz oder so, wird eher immer seltener. Die Jugendprojekte werden immer wieder die Gelder zurückgefahren, gibt immer weniger Jugendclubs. Und momentan, wir merken, das Einzige, was die Jugend jetzt noch macht, wenn sie Langeweile hat, sie wirft die Scheiben ein am Kulturhaus und macht da Sachen kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Also man kann sich auch für sinnvolle Sachen dort treffen und sinnvolle Sachen machen. Und das ist ja der Hintergrund, warum dieses Haus überhaupt erhalten werden sollte dann auch. Es soll ja nicht nur ein Museum sein. Also wir suchen auf Bundesebene Unterstützer oder Ideen, die uns nach vorne bringen. Schreibt gerne an post@tovapodcast.de. Eine andere Adresse haben wir auch demnächst. Aber bei Facebook gibt es natürlich auch eine Seite zum Kulturpalast. Ansonsten erstmal die Standardsache immer post@tovapodcast.de, wer nähere Infos haben will. Ich werde auch demnächst mal öfters vom aktuellen Stand berichten. Es ist eine große Drecksschweinerei. Mir fallen keine Wörter ein, die drastisch genug sind, um das zu beschreiben, was mit diesem Haus jetzt schon passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Es ist ein Riesendrama. Man glaubt es teilweise auch nicht, welche Sachen da vorgefallen sind, auch mit dem Eigentümer und der Politik. Und ja, man hört vielleicht die Verzweiflung raus, die ich jetzt hier an den Tag lege. Ich muss mich auch noch auf den Verkehr auf der A9 konzentrieren, aber das kriege ich ja alles noch zusammen, was da alles mir im Kopf zusammenschwirrt momentan. So sauer bin ich schon wieder.
Ja, und da kann man wirklich sauer sein, aber wir wollen auch konstruktiv diesen Wut nutzen. Genau. Unterstützt, Max braucht Gesellschaft.
Okay, vielleicht melde ich mich dann später noch mal kurz von der Autobahn. Ansonsten haben wir erstmal die wichtigsten Sachen gesagt. Wir sind jetzt kurz vor Eisenberg.
Tschüss.
Ja, ich fahre also oft mit dem Softeistransporter rum, aber in letzter Zeit eben auch oft mit der Bahn. Und da hatte ich eine Kontrolle. Ich bin ja schon öfters jetzt kontrolliert worden mit dem Deutschlandticket. Das hat man ja nur noch digital auf dem Handy. Und da kann man nur hoffen, dass das Handy in dem Moment auch funktioniert und die App geladen wird und so weiter. Und da hatte ich diesmal, wie gesagt, noch nie ein Problem. Diesmal sagt mir der Kontrolleur, was haben Sie denn für ein Geburtsdatum? Und ich sage, wieso? 1980, wieso? Und dann zeigt er mir sein Lesegerät und auf diesem Scanner, auf diesem Lesegerät steht 1.1.1800. Und dann sage ich, sehe ich wirklich so alt aus? Ja, also der Fehler liegt offenbar darin, dass in meiner App gar kein Geburtsdatum eingetragen ist. Und wir wunderten uns beide, dass die App bisher trotzdem funktioniert hat, dass das überhaupt technisch funktioniert, wenn da bei mir kein Geburtsdatum eingetragen ist. Ich habe es dann eingetragen. Und er fand aber auch, dass ich noch ganz gut aussehe für mein hohes Alter und man mir das gar nicht so ansehen würde. War ein sehr netter Kontrolleur und wir haben es dann nochmal gecheckt. Ich habe es dann eingegeben in meine App und da war es aber immer noch nicht auf seinem Lesegerät. Also irgendwas ist da komisch und ich bin jetzt, glaube ich, aber wieder in meinem richtigen Alter angelangt. Oh, das ist die Türklingel. Larch. Ich muss meinen Butler schnell mal rufen. Larch! Machst du mal bitte die Tür auf? Das wird die Quizhexe sein. Lass sie mal bitte rein. Quizhexe ist wieder da. Ja, ja.
Ich bin die Quizhexe.
Wovon leben Zahnärzte? Na, wovon leben Zahnärzte?
Von der Hand in den Mund.
Was bestellt der DDR-Spion im Asia-Restaurant? Stasi-Goreng. Was ist weiß und fliegt durch die Luft?
Die Biene Mayo.
Bis bald.
Ja, sag mal, Mario, was machst du eigentlich am liebsten auf deine Bratwurst? Ketchup oder Mayo?
Sehr geehrter Herr Toperzer, bei uns in Thüringen macht man Senf auf die Bratwurst. Sogar auf vegane Bratwurst würde man Senf machen. Auch in anderen Bundesländern, auch in Berlin würde man Senf drauf machen. Was ist das für eine Frage?
Ja, mein Gott, das war eine Fangfrage. Ich dachte, du fällst drauf rein.
Ja, genau. Wie spät ist es eigentlich auf den Osterinseln?
Ja, was?
Wie spät ist es eigentlich auf den Osterinseln?
Uhrenvergleich.
Hallo, moin moin. Hier ist Carlo von Tiedemann vom NDR. Sie hören den Tohu Wapukast und es ist 18.35 Uhr. Jupp.
Oh, ich glaube, es ist Zeit für die Hörerpost.
Die Post ist da.
Wir haben einen Fax bekommen von Tina aus Torquede. Ah, Tina. Okay.
Und die Tina schreibt, hallo Peter, hallo Mario. Im letzten Tohuwa-Podcast habt ihr ja über Rammstein und Till Lindemann gesprochen. Und ich muss da mal eine Lanze brechen. Eine dicke, lange Lanze. Zu mir war er nämlich immer sehr nett. Ich durfte bei Till immer als Erste mit in sein Büro, um dort Staub zu saugen. Ja. Liebe Tina, danke für diese ergänzende Hintergrundinfo von dir. Dazu zitiere ich Loriot. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Und außerdem im Briefkasten, zum letzten Mal im Briefkasten, der Rewe-Prospekt, der gedruckte Rewe-Prospekt. Das ist jetzt umgestellt seit diesem Wochenende gibt es den Rewe-Prospekt nur noch digital, in digitaler Form als App aufs Handy. Und ich habe diesen gedruckten Prospekt, diesen relativ dicken Prospekt, habe ich immer als Untersetzer genommen. Ich habe da das Eis draufgestellt zum Antauen. Wenn man das gefrorene Softeis aus der Tiefkühltruhe nimmt, im Plastikbecher, dann muss das erst eine Viertelstunde ungefähr antauen, bis es weich genug ist, um es mit dem Löffel rauszukriegen. Ansonsten müsste man einen Presslufthammer nehmen. Und da taut natürlich außen dieses gefrorene Tauwasser, ist ja dann draußen dran. Und das läuft dann immer an dem Plastikbecher herunter auf den Tisch. Und deswegen stelle ich das immer auf den Rewe-Prospekt. Und den habe ich jetzt nicht mehr, weil er nicht mehr im Briefkasten ist. Was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt ab dieser Woche? Kann ich kein Eis mehr essen? Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich werde das dann auf das Handy draufstellen. Weil es gibt ja den Prospekt als App digital. Und dann stelle ich den Eisbecher dann aufs Handy drauf zum Abtauen. Das wird gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Da hat er eine gute Idee gehabt. Ja.
Ja, so mache ich das. Genau so mache ich das. Der Kardinal Wölki hat mich angerufen. Der war ja jetzt auch nochmal in den Schlagzeilen, der Herr Wölki. Und er hat gefragt, wie er den Tohuwa-Podcast abonnieren kann. Und ich habe ihm gesagt, sehr geehrter Herr Kardinal, für Sie ist das Wetter Gott sei Dank ja heiter bis Wölki. Und damit es auch so bleibt, installieren Sie einfach eine Podcast-App auf Ihrem Handy, dann suchen Sie nach Tohuwa Podcast und klicken dann auf Abonnieren bzw. Folgen. Man kann das Ganze auf Apple, Spotify, Google Podcast, RTL Plus und so weiter, auf allen großen Plattformen sind wir vertreten, aber wir bitten natürlich darum, bitte bewerten Sie uns, gebt uns eine Bewertung, mindestens 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts kann man das machen, vielleicht auch bei anderen Plattformen, ich weiß es nicht. Ich muss mir das ja nicht selber anhören, ich mache es ja nur. Und vor allem empfehlt uns weiter, sagt es weiter, gebt uns Sterne und so weiter und so fort. So, wir haben in der letzten Folge die Schnellraterunde neu aufleben lassen, unsere alte beliebte Rubrik, und heute haben wir sie wieder in der gewohnten Form und Länge. Und das funktioniert so, ich stelle eine Frage und unser Studiotechniker, der Peter, muss versuchen, da die Lösung zu sagen, entweder er weiß es oder er weiß es nicht, aber es hat sich herausgestellt, dass er doch relativ viel weiß. Das habe ich so in den letzten Wochen mitbekommen. Er ist doch ganz schön gebildet. Man hat in Österreich offenbar doch noch ein funktionierendes Bildungssystem, anders als in Deutschland. Und deswegen kann er das wirklich auch relativ gut. Und das ist also eine Folge von Fragen schnell hintereinander. Und wir schauen mal, wie gut er sich heute schlägt. Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde?
Ja, ich bin bereit. Du kannst anfangen.
Gut, dann ist hier
die Tohuwa-Podcast Schnellraterunde.
Erste Frage. Wo darf man in Deutschland legal, kostenlos und eigenhändig sein Auto waschen?
Na, nirgendwo.
Das ist richtig. Das wievielte gemeinsame Kind bekommen Bushido und seine Frau Anna-Maria?
Das achte.
Das ist richtig. Ein Kind hatte Anna-Maria schon mit von sich in die Ehe gebracht und jetzt das gemeinsame ist dann das achte. Wie viel Wärme erzeugt eine erwachsene Person, wenn sie ruhig sitzt pro Stunde?
Das sind 90 Watt.
Das ist richtig. Wer oder was ist das Zootier des Jahres? Sag mal bei Tieren, wer oder sagt man was?
Ja, welche Frage soll ich jetzt beantworten?
Peter, du darfst in der Schnellraterunde keine Fragen stellen, du darfst nur antworten.
Ja, leck mir doch am Arsch!
Sagt man bei Tieren wer oder sagt man was?
Was?
Sagt man bei Tieren wer oder sagt man was?
Man sagt was.
Richtig. Also, was ist das Zootier des Jahres 2023?
Das ist der Ara.
Das ist richtig. Ja, das sind diese bunten Papageien aus dem Regenwald in Mittel- und Südamerika, ne? Wie hoch war der Fleischkonsum im vergangenen Jahr?
Ja, im vergangenen Jahr, das waren 5500 Dekar. Das sind umgerechnet 55 Kilogramm.
Auch das ist richtig. Was ist das Insekt des Jahres 2023?
Das Insekt des Jahres 2023 ist das Landkärtchen. Das ist dieser Schmetterling mit den orangefarbenen Flecken und den schwarzen Ordern aus der Familie der Edelfalter.
Das ist richtig, Peter, danke. Wie heißt die 1977 gegründete linke Wochenzeitung aus Wien?
Ja, das ist der Falter. Schon wieder ein Falter.
Ja, das ist richtig. Den hier hat mir die Quizhexe verkauft. Wie nennt man jemanden, der besonders gut Origami kann?
Ja, das ist der Profi-Falter. Er ist schon wieder ein Falter.
Ja. Wie heißt die älteste gedruckte Tageszeitung der Welt, die nach 320 Jahren am heutigen Freitag, wir zeichnen ja heute auf, am Freitag zeichnen wir ja auf, die nach 320 Jahren am heutigen Freitag zum letzten Mal verkauft wurde?
Ja, das war die Wiener Zeitung. Und es tut mir so leid, dass die auch jetzt aufhören müssen. Das ist so furchtbar.
Ja, die Wiener Zeitung. Die letzte ihrer Art und die älteste. Und das war es dann leider auch für die Wiener Zeitung. Die letzte Frage. Wie riecht das Verteidigungssekret der Stinkwanze?
Ja, das riecht intensiv und unangenehm.
Ja, und das ist auch richtig gewesen. Das war die Schnellraterunde. Zum Fastschluss darf ich noch jemanden grüßen, das habe ich mir vertraglich zusichern lassen. Ich grüße heute meinen ehemaligen Chef Godehard Wolpers. Es war damals ein sehr schönes Schmiteinander, auch wenn es eine andere Sendung war, bei der wir zusammengearbeitet haben. Und jetzt sind wir auch wirklich am Ende, denn jetzt kommt nur noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Aus GEMA-Gründen ist es ja im Podcast, es ist für uns eigentlich unmöglich, Musik zu spielen. Man kann es theoretisch, aber das kostet sehr viel Geld und ist auch irgendwie sehr technisch sehr schwierig. Deswegen, es ist leider bei uns nicht möglich. Wir müssen auf Lieder verzichten, aber wir haben die Möglichkeit, ein Lied, das uns sehr am Herzen liegt, vorzustellen und den Hörries ans Herz zu legen, ob alt, ob neu. Das ist völlig wurscht, es ist immer mal was anderes und der Peter und ich haben jeweils unabhängig voneinander ein Lied uns ausgesucht und wir entscheiden gleich per Zufall, per Schnick, Schnack, Schnuck, wer sein Lied vorstellen darf. Den Link zum Lied gibt es danach in den Shownotes, den bauen wir da in die Shownotes ein. So, damit sich die Hörer das auch anhören und sogar anschauen können. Peter, bist du bereit für den Song, den wir nicht spielen dürfen?
Ja, ich bin bereit, jetzt fang an.
Gut, dann 3, 2, 1, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich hab Schere. Was hast du? Ich habe 2 Scheren. Ich habe gewonnen.
Boah, das ist doch nicht fair. Ich will einmal gewinnen.
Ja, Peter, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, Peter, der Song, den ich heute ausgesucht habe, der Song, den wir nicht spielen dürfen diesmal, der stammt von einem Peter.
Ah, der stammt von einem Peter. Von einem Peter. Welcher Peter könnte das sein?
Das ist kein geringerer Peter als Peter Cetera. Also nicht et cetera, sondern Peter ohne et cetera. Ich glaube, er heißt auch Peter Cetera. Und der wurde bekannt mit seiner Rockband Chicago. und ist aber dann ab 1985 bereits als Solokünstler erfolgreich gewesen. 1989 hat er dann den Titelsong zu einer Fernsehserie beigesteuert, die mit rund 1 Milliarde Zuschauern pro Folge zur erfolgreichsten Serie der Welt wurde. Und ich glaube, bis heute hält der Rekord an. Also das kann selbst Game of Thrones und solche Sachen können da nicht mithalten. Der Song wurde ab der 2. Staffel allerdings schon ausgetauscht, weil es für den Sender billiger war, einen unbekannten Künstler mit einem neuen Song zu beauftragen, als die Musikrechte für Peter Cetera zu bezahlen. Die haben ja in Amerika auch sowas Ähnliches wie die GEMA und durften dann den Song auch schon da dann nicht mehr spielen, ja, also aus finanziellen Gründen, ja, also der doppelte Song, den wir nicht spielen dürfen, ja, ein doppelter Song, den man nicht spielen darf. Also in der 1. Staffel war zu hören, die 1. Staffel dieser Serie lief in der ARD, wissen auch einige nicht mehr, in der ARD im ersten, im Vorabendprogramm, lief diese erfolgreichste Serie der Welt. Es handelt sich nicht um Dallas. Und hier ist, passend zum Sommerbeginn am Strand von Heringsdorf, Peter Cetera mit dem ursprünglichen Titelsong der Fernsehserie Baywatch. Hier ist Save Me. Ja, diesen Song packen wir in die Shownotes und das war's für heute. Diesen Podcast haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet, so wie immer. Und in 14 Tagen sind wir wieder da. Ich muss sagen, vielleicht, es kommt jetzt einiges auf mich zu mit dem Eisgeschäft und so weiter. Deswegen, ich hoffe, dass wir das schaffen, in 2 Wochen wieder da zu sein. Falls nicht, bitte nicht sauer sein, dann fallen wir mal aus. Aber ansonsten sind wir in 14 Tagen wieder da und bis dahin verabschieden sich.
Ja, der Peter, der Berzer an der Technik.
Und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Denn wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
Tova was?
Tova
was?
Nee,
Tova.
Tova was?
Tova was?
Tova
Podcast.
Tova was?
Tova
Podcast.
Podcast.
Der Tohuwa Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.